Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha.
Mein Name ist Kuba. Wir
sprechen heute über die 8. und 9. Folge der 4. Staffel. Sie heißt Ein Jahr Hölle.
Zu Englisch, Season 1 von Discovery. Schauen wir mal.
Schauen wir mal.
Es ist ein komischer Zufall, weil wir haben hier und jetzt auch in der anderen Folge, die wir gleich aufnehmen werden, das Staffelfinale von Discovery, Zeitdinge, die passieren.
Ja, das hat ganz schön mich beansprucht, da alles zu verstehen, was da vor sich geht.
Mein Gehirn ist geformt wie eine Brezel, glaube ich.
Und hier geht es ganz schön krass los, indem eine ganze Zivilisation ausgelöscht wird, gleich in der allerersten Szene. Wir sehen erst einen friedlichen Planeten.
Einen friedlichen, wunderschönen Planeten mit so einer idyllischen Landschaft.
Ja, aber auch mit einer schönen Stadt. Und auf einmal verschwindet diese Stadt so nach und nach, als würde sie weggebeamt werden, sieht das ein bisschen aus. Und stattdessen ist da dann nur noch Natur.
Ja, der Planet wird eigentlich noch schöner.
Wird eigentlich noch schöner, aber anscheinend werden die Leute da entfernt. Wir sehen auch gleich, wer dafür verantwortlich ist. Es ist natürlich Red Foreman aus der 70er-Show. Oder auch, warte, ich suche seinen richtigen Namen raus.
Also ich glaube, wenn
Anorax. Anorax, ich hab's gefunden.
Also der echte Name ist nicht dümmer, ist dümmer als unser Gag mit Red Foreman, glaube ich.
Stimmt. Ja, also es ist Anorax von den Krenim.
Das ist eine Mischung aus Anorak, T-Rex, irgendwas mit Zeit, ja, ne?
Irgendwas Talaxianischem.
Irgendwas Talaxianisches, ja.
Stimmt, ja, Anno wie das Jahr. Uiuiui, da steckt viel, viel drin. ja, und wir erfahren eigentlich sehr schnell, was los ist. Also es ist nicht geheimnisvoll.
Es wird ziemlich schnell aufgelöst, dieses Mysterium. Und zwar löst dieser Anorax Veränderung in der kompletten Raumzeit aus, um die Vergangenheit zu ändern, beziehungsweise eine andere Vergangenheit wiederherzustellen.
Genau, und man merkt auch ziemlich schnell, dass da irgendwas Persönliches dahinter zu stecken scheint. Denn eigentlich, nachdem die jetzt diese schöne Zivilisation ausgelöscht haben, meldet sein erster Offizier, dass das super war. Und die haben eigentlich 98% von dem ehemaligen Imperium wiederhergestellt, was eigentlich sehr gut klingt. Aber Anorax fragt dann jedes Mal mal nach, ja, und was ist mit dieser Kolonie? Und man merkt, okay, irgendwas oder irgendjemand fehlt diesem Anorax.
Wer fehlt? Kitty Foreman.
Und Eric.
Nee. Von Eric hat er keine Locke in einem komischen Glas-Tetraeder aufgehört.
Stimmt, das kommt aber erst später. Gleichzeitig erfahren wir natürlich auch aus der Perspektive der Voyager, wie sich das darstellt, diese geheimnisvollen Vorgänge. Also sie begegnen zwei Spezies, einmal den Krenim, die ziemlich feindselig sind, einmal den Saal, die recht freundlich sind. Aber leider sind die Saal genau diese Leute, die da ausgelöscht werden, weil sie zu mächtig waren. Und ein Stückchen von dem Imperium der Krenim.
Nicht mal zu mächtig, sondern ich glaube, die waren einfach den Krenim im Weg.
Ja.
Es scheint so, als ob die quasi nicht ganz random, aber so einfach ausprobieren, hey, was passiert, wenn wir diese Saalleute auslöschen? Vielleicht fügen sich dann diese Zeitstrahlen zu einem hundertprozentigen Ding wieder zusammen, ne?
Ja, stimmt. Aber sie waren, glaube ich, auch schon zu mächtig, weil es gibt so eine Szene, wo die Saal so mega überheblich sind und sagen, ihr Krenims mit euren drei Schiffchen, was wollt ihr denn ausrichten? Und dann auf einmal wendet sich das Blatt und sie sind verschwunden. Und die Krenim sind viel mächtiger plötzlich.
Ich weiß nicht, ich glaube, das war eigentlich eher Zufall, weil dieses eine Zeit, also Red Foreman's Zeitschiff, existiert ja außerhalb der normalen Krennim. Das ist das Einzige, soweit wir wissen, ne?
Ja.
Das heißt, dieses Zeitschiff stellt immer wieder eine alternative Realität her.
Mhm.
Und das war die eben, wo die Krennim, naja, zufällig halt die Schwächeren sind und die Saal die Stärkeren. Mhm. Und es geht nicht wirklich darum, dass jetzt die, also das ist eher Zufall, dass die Saal sagen so, hey, ihr Luschis, was macht ihr da? Red Foreman ist es ja, kann das ja egal sein.
Ja. Stimmt, also es geht auch nicht darum, so mächtig wie möglich zu werden, sondern wirklich das wieder genauso zu machen, wie es früher war.
Ja, zufällig waren die früher auch ziemlich mächtig.
Auch das, ja. Außerdem ist das schöne Projekt fertig, an dem Seven und Harry so fleißig gearbeitet haben, die ganzen letzten Folgen, nämlich unser astrometrisches Labor.
Hm.
Das eine neue Technologie ist mit ein bisschen Borg-Wissen vielleicht dabei.
Vor allem Deko an der Wand scheint das.
Und dadurch können sie jetzt akkuratere Karten, Raumkarten herstellen und einen besseren Kurs nach Hause berechnen. Das war also ein richtig, richtig nützliches Projekt, was die gemacht haben.
Erstaunlich.
Ja, der neue Kurs ist 5 Jahre schneller, was wirklich gar nicht schlecht ist. Und was Nützliches hat noch nie jemand bisher
schon gar nicht Harry. Also ich ziehe meinen Hut vor Seven, dass die trotz Harry dieses Ding fertiggestellt hat.
Stimmt, das ist so, wie man Gruppenarbeit machen muss und dann kriegt immer jemand den zugeteilt, mit dem sonst niemand arbeiten will.
Tja, und es gibt noch eine Riesenneuerung, nämlich Captain Janeway ist ihre komische Frisur losgeworden und hat jetzt die, glaube ich, die sie bis zum Ende behalten wird. Diese etwas offenere.
Mhm. Ja, also nachdem die Saal ausgelöscht sind und die Krennim an Macht gewonnen haben und ihr Imperium beinahe gleich wiederhergestellt haben, wie es war, ist nun die Voyager wiederum hilflos gegen sie und versucht aber dennoch durch ihren Raum durchzukommen und sich langsam voran zu kämpfen, zu kriechen. Ja, und es geht sehr, sehr schnell jetzt, dass das Schiff sehr schwer beschädigt wird und dass es unheimlich viele Verletzte gibt.
Ja.
Sogar Captain Janeways Zimmer ist kaputt.
Das Verrückte ist aber, dass diese Beschädigung auch erstmal nicht auf konventionellem Weg passiert, sondern wir stoßen auf eine komische Anomaliewelle und das ist eine Raumzeit-Anomaliewelle, die also sozusagen die Front der Veränderung der Realität und die schwuppt so über die Voyager drüber und auf der anderen Seite kommt die kaputte Voyager schon kaputt raus.
Stimmt, sah fast aus wie so eine Art Nexus.
Sieht aus wie eine Art Nexus und es sieht auch noch aus wie war das Yesterday's Enterprise oder vielleicht war das eine andere Next Generation Zeitreisefolge, wo schwupp und wir sehen eine viel dunklere Brücke und alle sind so ein bisschen feindlicher, haben die falschen Kommunikatoren an.
Ah, ja, ne? Ja.
Und im Zug dieser Welle verschwinden auch die Saal eben komplett.
Stimmt, hast recht, ja. Also genau, deswegen ist es auch so plötzlich natürlich. Weil das hier irgendein temporales Ding ist, was passiert und nicht einfach normale Schäden, die dann aber auch noch dazukommen.
Genau.
Während die Voyager versucht, da durchzukommen.
Ja. Und wir hatten schon ganz am Anfang eine Einblendung von wegen Tag 1. Also die meinen das wohl ernst mit diesen 365 Tagen. Mhm. Und jetzt sehen wir, Tag 32. Zusätzlich jetzt zu diesen Zeitlinien-Schäden kommen jetzt ständig neue Schäden dazu, weil die Voyager kriegt eben durch diesen Raum, wird ständig beschossen, hat irgendwie nur noch 11 Torpedos übrig. Und die waren, glaube ich, eh schon ein bisschen knapp. Und dann explodiert noch ein ganzes Deck auf der Voyager. Das war eine ziemlich krasse Szene. Der Doktor muss einen Shot schließen, bevor der Rest explodiert und muss sozusagen vor der Nase von zwei Crewmitgliedern schließen. Und
er ist dann richtig traumatisiert.
Richtig traumatisiert, ja, das fand ich sehr interessant.
Ja, Belana und Harry sitzen irgendwo fest. Belana ist verletzt. Sie müssen warten, bis sie da rausgeholt werden. Spielen ein nettes Spiel währenddessen.
Das futuristische Quiz-Spiel.
Stimmt. Sollten wir auch mal spielen.
Ich denke mir eine Frage aus und du musst sie dann beantworten.
Spannend. und erstaunlicherweise, ich glaube, zum ersten Mal sehen wir, dass die Voyager sogar von außen, also es ist drinnen auch richtig schmutzig. Es ist nicht nur alles kaputt, es ist auch dunkel und schmutzig. Und sogar von außen ist die Voyager jetzt schmutzig, angekokelt. So, das ist mir erst im Kontrast dazu aufgefallen, wie sauber die Schiffe sonst immer außen sind, oder? Da ist nie irgendein Fleck dran, egal wo die durchfliegen, durch ein Doppelpulsar zum Beispiel. Da bleibt nie ein Kratzer oder irgendwas.
Ja, vielleicht fliegen die hin und wieder durch so eine
Waschanlage.
So eine feuchte Anomalie, die aus Seifenpartikeln besteht.
Ja, stimmt.
Captain Janeways Büro ist auch total voller Schutt. Ihr Laptop geht kaputt, aber ihre Kaffeekanne funktioniert noch. Die ist natürlich analog.
Ja, und Chakotay kommt gleich mit einem sehr radikalen Vorschlag an.
Ich weiß nicht, ob der für Chakotay so radikal ist, aber sonst, ja.
Stimmt, Chakotay hat oft ziemlich radikale Vorschläge. Der Vorschlag ist, sich aufzuteilen.
Ja.
Die Voyager zu verlassen und in kleineren Gruppen versuchen. Ja.
Vielleicht so Zweiergruppen und dann suchen wir uns einen Planet.
Ja, das kommt mir plausibel vor, dass das dahinter steckt.
Nee, aber tatsächlich ist es so, dass die Kerncrew an Bord bleiben soll und nur die anderen Amtsschweine sollen in Rettungsbooten davonfliegen und sich dann wieder später treffen. Tatsächlich wird dieser Plan auch, also es geht erstmal ein bisschen weiter, aber irgendwann müssen die dann diesen Plan umsetzen.
Ja, das wird ziemlich früh schon angedeutet hier. Ja.
Aber natürlich sagt Janeway erstmal, nee, wir sind eine Familie, zusammen sind wir stärker. Aber es geht wirklich krass weiter, also ständig Bombardements, ständig Cranham.
Tut immer dunkler, irgendwann funktionieren die Replikatoren nicht mal mehr. Es kommen sogar so klassische Symbole für schwierige Zeiten irgendwie vor, wie als Chakotay mit dieser Taschenuhr ankommt, oder? Da dachte ich schon, wow, jetzt geht alles zu Ende, wenn man schon anfängt, sich irgendwie so Erbstücke rauszuholen und gegenseitig zu
Captain Janeway muss auch mitschrauben überall, ne? Muss in eine Konsole mit einem Schraubenzieher ran. Und es gibt noch zwei wirklich harte Zeichen dafür, dass die Zeiten schlecht sind. Erstens, Chakotay hat so ein Goatee-Bart. Und er nennt Janeway Catherine plötzlich.
Ja, oh, das ist immer ein schlechtes Zeichen.
Ja.
Und also eigentlich besteht die ganze Folge nur aus so Szenen, ne, die uns zeigen, einzelne Szenen, die uns zeigen, wie schlimm alles ist. Und natürlich kennen wir diese Folge schon ein bisschen, ne, weil es ja das ist, was Cass schon mal vorhergesehen hat, beziehungsweise schon mal durchlebt hat. In ihrer
Vision?
In ihrer Zeitreisefolge.
Nee, nicht Vision, natürlich, ja. Ihre Zurück durch die Zeitreise.
Zurück durch die Zeitreise.
Baby und dann Jojo-Effekt, wieder älter wert Episode.
Genau. Und wir haben genau diese Szene mit dem fantastischen Torpedo, der, glaube ich, bei uns sogar die Requisite der Staffel damals war, wenn ich mich recht erinnere.
Oh, wird das ein Sieg zwei Jahre in Folge?
Ja, also ein dieser Chronoton-Torpedo oder wie man das nennt, der irgendwo feststeckt. Nur diesmal, also wir sehen quasi dieselbe Szene, nur diesmal ist es nicht Cass, die den untersucht und diese Frequenz oder Zahl irgendwie abliest, die der hat, sondern Seven.
Mhm.
Komisch, ne? Das ist wie so, es ist sehr Meta irgendwie. Cass ist nicht mehr an Bord.
Stimmt.
Dafür ist Seven an Bord. Die macht das jetzt. Und in dieser Szene ist Tuvok auch dabei, unterstützt Seven. Oh. Und es gibt so eine krasse Explosion, dass ich dachte, die sind tot.
Ja, dachte ich auch.
Ich dachte, da können die unmöglich rausgekommen sein. Aber man sieht dann relativ schnell, Tuvok ist noch am Leben. Noch so ein Symbol dafür, dass schlimme Zeiten sind. Er muss sich manuell rasieren. mit einem Messer. Und komisch. Man sieht dann, Seven will ihm helfen und fragt sich, warum. Und dann wird klar, Turk ist erblindet bei diesem Unfall.
In Sevens Worten, er wurde beschädigt.
Er wurde beschädigt, ja.
Und Seven also wird dann seine Helferin, seine Pflegerin fast schon. Also sie muss ihn an der Hand nehmen, auf der Voyager rumführen.
Ja, währenddessen löschen die Cranham immer weiter Spezies nach Spezies aus, bis schließlich irgendein Fehler dabei auftritt, der die Cranham selbst auf einen ganz frühen Entwicklungsstand reduziert und ihr ganzes Imperium fast auslöscht. Und sie fragen sich, woran das gelegen haben könnte, und kommen darauf, dass es da dieses komische kleine Schiffchen gibt, die Voyager, die irgendwie so eine Art Anomalie darstellt.
Ja, die Anomalie.
Die alles durcheinander bringt.
Die Anomalie besteht daraus, dass Seven nämlich die Idee hatte: hey, wir nehmen das, was wir von dem Torpedo abgelesen haben, und fügen das unseren Schilden hinzu. Und damit haben sie so temporale Schilde, die sie in der gleichen Realität halten, so in der, sozusagen in der Meta-Realität von dem Cranham-Schiff. Das heißt, sobald die wieder was eine Spezies auslöschen und eine neue Realität herstellen, bleibt unsere Voyager da drin. Und das finden die raus.
Genau, und sie kommen auch gleich an und beamen zwei unserer Leute einfach weg. Mhm. Tom und Chakotay werden entführt und es bleibt nichts anderes übrig, als zu fliehen. Das heißt, die Voyager muss ohne die beiden sich davon machen und ist dann dabei, weiter auseinanderzufallen und den Bach runterzugehen. Mhm. Und wir wissen nicht, was mit Tom und Chakotay passiert ist.
Genau. Und jetzt passiert das, was ich vorher schon erwähnt habe, nämlich dass die Voyager alle nicht Brücken-Crew-Mitglieder nach Hause schickt in Rettungsbooten. Und damit ist die erste Folge zu Ende. Cliffhanger sozusagen, obwohl ich glaube, die wurde auch ausgestrahlt an einem Tag. Das heißt gar nicht so sehr Cliffhanger. und die Tagesanzeige, die springt jetzt 60 Tage vor. Wir sind mittlerweile bei Tag 133. Das heißt, es muss schon ganz schön viel Scheiß passiert sein. Captain Janeway hat, glaube ich, auch vergessen, welcher Tag tatsächlich, welcher Monat ist.
Oh, sie hat nämlich ihren Geburtstag sogar vergessen. Mann.
Dafür wurden wir reich belohnt, nämlich mit dem, was wir uns schon in der Necrid Expanse gewünscht haben, ein
lila Nebel,
der sogar an Bord gekrochen kommt und Janeway vergiftet.
Durch die ganzen Löcher, die Voyager hat.
Stimmt. Janeway vergiftet sich, hustet und sie arbeitet trotzdem weiter, ist ziemlich hardcore drauf.
Ja.
Sie müssen dann auch so, es gibt eine wunderbare Szene, wo die Crew zusammensitzt und sie müssen so einen Scheißkaffee trinken, aber sind eigentlich pürierte Rationen.
Ja, pürierte Ration. Das könnte ich mir so richtig gut vorstellen. Wie so ein, was man beim Marathon kriegt oder so, diese Flüssigkeit voller Nährstoffe. Oh.
Und Seven hat eine wunderschöne Szene, wo sie sagt, ja, es ist it is offensive, aber fortunately taste is irrelevant.
Ja, ich fand offensive schon ganz schön cool.
Ja, das ist, eigentlich greife ich hier voraus mit Lieblingsmomenten, aber das war einer meiner Lieblingsmomente, weil es so, es ist so, als ob Seven eigentlich schon viel menschlicher geworden ist, als sie das wahrhaben will und sich dann noch in ihre Borghaftigkeit flüchtet angesichts dieses schrecklichen Kaffees. So, ich meine, irrelevant.
Ja, sehr schön. Währenddessen, also während die auf der Voyager ekelhafte Kaffee getrunken werden muss, erfahren wir, was mit Chakotay und Tom ist. Sie kriegen nämlich ein unglaubliches Festmahl.
Ja, das Gegenteil.
Das Gegenteil. Ja, nachdem sie allerdings 2 Monate in Isolationshaft verbracht haben, wie wir erfahren. Und dafür waren die ganz schön entspannt, muss ich sagen. Also die werden da in dieses Esszimmer gebracht.
Die sind halt beide hardcore, ne? Tom war
aber
schon
so hardcore. Tom sagt einfach nur so, alles okay?
Naja, guck mal.
Gleich an den Tisch, fängt an, Essen zu schaufeln.
Tom war schon im Chute mit Harry, hat das überlebt. Chakotay war gehirngewaschen und ist Soldat geworden. Also
Ja. Ich war in einem Borg-Kollektiv.
Richtig.
Sie haben schon viel durchgemacht, das stimmt. Das ist jetzt eigentlich eine Lappalie. das Festmahl übrigens bestehen nur aus Mahlzeiten, von denen es nur noch jeweils ein Exemplar im Universum gibt, weil es von den ganzen ausgelöschten Zivilisationen stammt. Auch ganz schön krass. Das mindert aber nicht den Appetit von unseren Leuten.
Stimmt.
Stopfen es trotzdem in sich rein. Und jetzt erfahren die also, was hier los ist im direkten Gespräch mit Anorax, der hier mit ganz schön vielen Informationen auch raus.
Kannst du ihn bitte weiter Redforman nennen? Anorax ist einfach das.
Nein, ich würde ihn nur Anorax nennen. Ja, er bietet ihnen eigentlich hier so einen Deal an. Also er erklärt ihnen, ja, die Voyager ist so eine. Das ist eben so eine Anomalie, man kann das nicht vorhersagen, es stört alle unsere Berechnungen und er bietet an, eben auch die Voyager wieder in ihren
unbeschädigten
Zustand zurückzubringen.
Und vielleicht ein bisschen näher nach Hause.
Vielleicht ein bisschen näher nach Hause und dafür braucht er aber Infos.
Infos, ich will Infos. Und das Komische ist, dass er Chakotay so auch ein bisschen um den Finger wickeln kann,
ja,
hatte ich das Gefühl.
Ja, das klappt auch total.
Und Chakotay wird dann fast so sein Lehrling, ne? Er lernt, wie man diese Maschine bedient, dieses Simulationsgerät, wo die gucken, wir löschen mal das aus und schauen, wie sich die Zeitstränge verhalten.
Ja.
Und Chakotay ist natürlich aber ein junger Padawan und muss noch viel lernen. Er nämlich seine Idee ist, hey, dieser Komet, diese Anomalie der Woche, ganz am Anfang von der Folge, vor 133 Tagen, die hat dazu geführt, dass wir euch Krennim überhaupt erst getroffen haben, löschen wir doch einfach diesen Komet. Aber nicht jetzt letzte Woche, vor 133 Tagen, sondern aus der Existenz. Und Chakotay, dadurch löschst du halt 8000 Zivilisationen aus. Du.
Upsi.
Du Anfänger.
Ja. Trotzdem ist Chakotay irgendwie ziemlich begeistert von Anorax und seiner Technologie. Also es kommt dann auch zu so einem Streit zwischen Chakotay und Tom darüber, ob Anorax nun enlightened ist, wie Chakotay sagt, oder ob er einfach verrückter Massenmörder ist, wie Tom findet. Und irgendwie erst als sie dann nochmal mit eigenen Augen bei so einer Auslöschung zuschauen, wird Chakotay klar, was er da eigentlich gerade gemacht hat, die ganze Zeit. Und zum Glück hat Tom aber einen Plan. Er hat schon natürlich alles ausgecheckt, wie man da ausbrechen kann und so. Da kennt er sich natürlich gut aus. Und der Vorteil ist, dass die ganze Besatzung von diesem Schiff unglaublich demoralisiert ist, weil die da schon seit 200 Jahren unterwegs sind und das heißt so eine Stimmung wie auf einem Geisterschiff voller Skelette oder so, die dazu verdammt sind, dass sie nicht sterben können und so eine hoffnungslose Mission haben und so. Und dieser Offizier ist auch sofort dabei eigentlich, schlägt sich sofort auf die Seite von Tom und Chakotay, die Anorax aufhalten wollen. Ja.
Gleichzeitig oder ironischerweise muss auch Tom gegen Chakotay ein bisschen meutern, weil er sieht, dass Chakotay hat so in seinen Pupillen sind Uhrensymbole, die sich falsch rumdrehen. Und er sieht, Chakotay ist vom...
Seine Pupillen sind einfach nur so Sternchen, weil er so begeistert ist von diesen tollen temporalen Fähigkeiten, die in ihm geschlummert haben.
Ich habe so das Gefühl, dass Chakotay hier auf so eine Art Alt-Right-Ding reingefallen ist. Oder? So Auslöschung, ist gar nicht so schlimm. Es geht hier um die Zukunft der Menschheit.
Ich fand, das war irgendwie... Also ich hätte es nicht von Chakotay erwartet, weil, also Tom hat völlig recht, als er ihn zur Rede stellt, sagt er, Mann, der Typ, der schmeichelt dir einfach nur, ne, weil er immer so gesagt hat, ach Chakotay, ich spüre, die Macht ist stark in dir und so. Und irgendwie kam es mir schon so vor, als würde das Chakotay eben
stimmt,
so
seltsam,
um den
seltsam.
Finger wickeln. Komischerweise, weil er eigentlich wirklich nicht der eingebildete Typ normalerweise ist.
Normalerweise nicht, richtig. Und wahrscheinlich Red Foreman schmeichelt ihm auch nur, weil er halt seit 200 Jahren auf einem Schiff voller Skelette unterwegs ist, die
eben
quasi ständig eine Meuterei schon in der Luft liegt.
Ja, es gibt vielleicht auch, es gibt noch so ein bisschen so einen Bonding-Moment, als sie darüber sprechen, wie unwahrscheinlich es ist, dass die das genauso wiederherstellen können, wie es war, weil es so komplex ist. Und er kontert, also Anorax kontert dann ganz geschickt damit, dass er sagt, naja, wie wahrscheinlich ist es denn, dass die Voyager nach Hause kommt? Mhm. Auch nur 1 zu 1 Million. Und dann versteht Chakotay, dass man manchmal eben nicht die Hoffnung aufgeben kann.
Stimmt, sie sagt dann, was ist denn das für ein faules 1 zu 1 Million Gerede?
Gerede. aber schön ist es dann, als sie ihren Plan ausführen wollen und dazu die Voyager kontaktieren müssen und dann so eine schöne Szene kommt in der, ich verrate jetzt auch schon alle meine Lieblingsmomente, aber Chakotay ist der festen Überzeugung, dass Janeway noch am Leben sein muss und sie schaffen es auch tatsächlich, da Kontakt aufzunehmen und zusammen die Cranum zu besiegen.
Ende.
Ja, was ist unterdessen auf der Voyager?
Also die sind noch immer in dieser Wolke eigentlich.
Stimmt.
Und es ist, eigentlich passiert nicht viel, sondern es ist mehr so ein Gefühl für die Dynamik auf einer Voyager in Extremsituationen vielleicht.
Ja.
Zum Beispiel, also Janeway sagt dann, die ist richtig genervt, also wundert mich nicht, ne? Alles ist extrem langsam, die Reparaturen, alle sagen ihr so, nee, ich brauche noch 2 Wochen. Wie dieser alte Michael Mittermeier-Joke über Star Trek, glaube ich, ne?
Mm. Nee, der geht ja umgekehrt.
Oder
normalerweise
so,
sagen sie ja, dass sie es ganz schnell machen.
Richtig, richtig. Und Scotty sagt, okay, ich mach's in 2 Stunden. Ne? Und Janeway sagt dann, scheiß drauf, wir verlassen jetzt diese verfluchte lilane Wolke, was soll der Scheiß? Und Seven widerspricht ihr dann, aber es ist egal. Und Tuvok muss sie dann erinnern, so, ey, Captain hat immer recht, auch wenn die Logik des Captains gerade vielleicht ein bisschen aussetzt, dann wird alles immer noch schlimmer, also dann kommt noch Meteoritenschauer zusätzlich zu den Angriffen dazu. Dann Janeway wird auch noch extrem verbrannt, weil sie natürlich alles selber machen muss. Der Doktor
kriegt Narben davon.
Der Doktor heilt sie und dann, es gibt so ein richtig klassischen Star Trek Moment, also der Doktor diagnostiziert quasi nicht mal posttraumatisches Stresssyndrom, sondern traumatisches Stresssyndrom in ihr, und wir haben diesen Moment, der immer angedroht wird, aber ich glaube noch nie tatsächlich eingesetzt wurde, nämlich, dass der Doktor hat die Macht, den Captain auszusetzen, sobald der Doktor merkt, ob hoppla, ist nicht mehr zurechnungsfähig, ne? Und aber weil wir natürlich in so einer Situation sind, kann Janeway sagen so, ja, pff, stell mich doch vor das Kriegsgericht, mir doch egal.
Ich glaube aber schon, dass das schon mal vorgekommen ist. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass
kann sein, ja.
Beverly das schon mal machen musste, wegen Besessenheit und
ja, stimmt. Würde ihm auch ähnlich sehen.
Es geht weiter eigentlich mit starken, extremen Momenten. Am Ende, als eigentlich ist schon fast Tag 207 war das, glaube ich, als sie schon eine Nachricht von Tom bekommen haben und sich dann die Frage stellen, wer bleibt auf der Voyager, wer führt dieses Manöver am Ende da aus, und es gibt ein schönes Gespräch zwischen Janeway und Tuvok auch noch über emotionale Verbindungen zu unbelebten Objekten wie der Voyager. Janeway muss einfach auf der Voyager bleiben, weil das eben nicht nur ein Schiff ist, sondern zu Hause, und sie kann es einfach nicht verlassen und bringt die Voyager dann in diesen Kampf gegen die Cranum. Und dann kommt es eben zu der finalen Schlacht, bei der dann Toms und Chakotays Plan mit der Hilfe der Voyager und einiger Alliierten sogar gekämpft wird, die also haben wir gar nicht richtig erzählt bekommen, ne, wo die plötzlich herkommen. Das war auf einmal Tag 207, dann 257. Huch, auf einmal haben wir Alliierte gefunden. Ja, ziemlich gut. Janeway, also unglaublich, ne, dass sie in der Situation noch schafft, da Kontakte zu knüpfen und eine Flotte, kleine Flotte aufzubauen. Naja, jedenfalls am Ende schaffen sie es, dieses temporale Schiff und Anorax zu eliminieren. Und die besagte Locke, die du schon erwähnt hast, von Anorax Frau, das war natürlich die Person, die auf der Kolonie gestorben war oder verschwunden war. Also nicht nur seine Frau, sondern mit ihr auch seine ganzen Nachkommen. Also doch Eric Forman. Und
ja. Seine Frau hieß übrigens nicht Kitty Forman, sondern Anorexia.
Das wird alles rückgängig gemacht und wir sehen dann erstens wieder die Voyager, wie ganz am Anfang der Folge völlig unbeschadet. Sie begegnen zwar den Crenham, aber das Ganze läuft völlig problemlos und freundlich ab. Und zweitens sehen wir dann Anorax bei seiner Frau auf dieser Kolonie, wo er jetzt ein glückliches Leben führt.
Und es ist diese Folge, wo Red und Kitty zufällig diese Magic Brownies genommen haben und er so ein absurdes Grinsen aufsetzt.
Ja, aber heißt das jetzt, er hätte die ganze Zeit einfach nur sein eigenes Schiff zerstören müssen, um in sein früheres Leben zurückzukehren?
Ja, aber ich glaube, weil wir sehen ja auf seinem Tablet, der arbeitet immer noch an diesem Projekt. Wir sehen diese Zeitströme, die so verknotet sind und die aufgelöst werden müssen. Und
stimmt, das
vielleicht
sieht man in seinem Tablet. Aber seine Frau sagt ihm irgendwie, komm, wir gehen erstmal draußen die Sonne genießen. Und irgendwie, stimmt, das deutet so an, er macht das diesmal nicht, oder?
Vielleicht,
also,
ja,
ich
ja,
glaube,
ja.
Ich glaube, so war das gedacht. Das war irgendwie dadurch verhindert,
ja,
dass das alles passiert.
Genau, und wir haben einen sauberen Reset, weil wir sehen nochmal am Anfang das astrometrische Labor wird nochmal eröffnet. Die Crenham tauchen wieder auf, aber sagen so, okay, ciao.
Genau.
Und Jamie repliziert erstmal eine Flasche Wein, endlich.
Ah,
Wein ist ziemlich viel ein Thema in den letzten Folgen, irgendwie ist mir häufiger aufgefallen.
Ja, wollen wir gleich über die großen Themen dieser Zeitgeschichte sprechen?
Ich versuche es. Ich habe ganz viele Themen und ich weiß jetzt nicht, ich habe die nicht nach Größe sortiert.
Ei. Okay.
Ich habe was gleich zum astrometrischen Labor.
Okay, fangen wir damit an.
Und zwar erstens wie die Einführung davon, das war dieser ganz am Anfang. Also die Folge hat angefangen mit der Sicht auf diesen schönen Planeten, ne, der dann noch schöner wird. Und dann kommt das Intro und dann kommt so ein Schnitt auf einfach eine Galaxie, die so frei im Raum schwebt. Und das war so eine Ansicht eigentlich des astrometrischen Labors, das irgendwie Holotechnologie benutzt. Und dann kommt es erstmal ein Zoom raus. Und das fand ich, also halt visuell, ja, sehr schön gemacht.
Ja.
Auch die, also ich glaube, es ist eine gute Umgebung, die man so noch nicht gesehen hat. Also es ist jetzt kein, ich glaube einfach die Tricktechnologie hat einen Sprung auch nach vorne gemacht und wir brauchen nicht mehr jetzt diese absurden Bildschirme. Obwohl, apropos Bildschirme im astrometrischen Labor, die Bildschirme, die da doch sind, zeigen alle ziemlich lahmarschige Screensaver, die so historische Hubble-Fotos, glaube ich, zeigen, die in dem Fall schon drei.
Das hat Harry eingerichtet. Das war Harrys Beitrag zum Projekt.
Ich glaube, das war Toms Beitrag, weil es hat so mit dem 20. Jahrhundert was zu tun.
Oder so. Ja. Ja. Aber es gefällt mir, dass wir jetzt wirklich so eine neue Art von Zimmer haben. Also eine neue Art von Raum auf einem Schiff, das wir vorher noch nicht zu sehen bekommen haben. Es ist wie wenn in Dungeon Keeper oder so ein neuer Raum freigeschaltet wird. Ah, man kann das jetzt endlich erforschen, was man darin alles machen kann.
Es ist so ein funktionaler Raum, also ähnlich wie das Holodeck. Ja. Das Holodeck hätte eigentlich auch schon längst dafür genutzt werden können. Ne?
Ja.
Das, was ich hier gut fand, ist, dass Janeway und Seven entwursteln so dieses Zeitparadoxon, yeah, und sagen, merken so, ach so, ja, das war's. Und benutzen dazu tatsächlich auch eine dreidimensionale Sternenkarte. Mm-hmm. Und davon haben wir extrem wenig bisher gesehen. Ne? Normalerweise, wenn wir Sternkarten sehen, dann sind das so Querschnitte von oben mit ganz klaren Grenzen.
Ne? Ganz genau. Ich glaube, das ist eigentlich die Innovation dieses Labors. Ne? Deswegen können die auch diesen schnelleren Kurs berechnen, weil die erstmals in Erwägung ziehen, nicht in so einer zweidimensionalen Fläche sich zu bewegen, sondern auch mal so nach oben und unten zu fliegen.
Ja.
Und das auch, spart dann die 5 Jahre Zeit.
Visuell ist das sehr gut gemacht, weil diese rotierende Zeit, diese Karte, das sind dann auch tatsächlich Blobs mit 3 Dimensionen, ne? Und sehr schön gemacht, ja, sehr einfach, aber effektiv.
Ja, stimmt. Wie wenn man so eine Cluster-Analyse oder so macht im dreidimensionalen Raum. Ja, das sah richtig schön aus. Und als auch diese Deduktion, die du gerade erwähnt hast von Janeway und Seven, fand ich ziemlich cool, weil sie wirklich nur auf den Informationen, die sie zu dem Zeitpunkt haben, versuchen das zu enträtseln, was passiert hier, was macht dieser Anorax, und da erstmal auch einen logischen, aber falschen Schluss daraus ziehen. Das fand ich ganz cool gemacht. Also sie wissen natürlich eben nicht, was wir Zuschauer wissen. Sie haben ja nicht Anorax zugeguckt, was der sich da überlegt. Und die denken dann erstmal, Moment, die Krennen würden ja nichts machen, was ihnen schadet. Ne? Und sie wissen aber nicht, dass das ein Fehler wegen der Voyager war, und genau, und müssen ja erstmal diesen Umweg machen in ihren Überlegungen. Das hat mir ganz gut gefallen. Das sieht man irgendwie sonst nicht, dass man nicht sofort auf den richtigen Schluss kommt, sondern so eine richtig schöne Ableitung irgendwie mit ansehen kann.
Richtig, richtig, das, ja, genau. Ich fand auch, apropos Logik und sowas, und Visualisierung, die Zeitfäden in die Red Form hin und wieder anstatt, gut gemacht. Das war so zwischen, ich verstehe, was hier abgeht, ne? Also es gibt so Stränge, die verwurschtelt sind, und gleichzeitig war es auch mysteriös genug, dass man jetzt nicht sieht, oh, das stimmt aber so nicht.
Das stimmt, das sah eigentlich aus wie so ein Tool, mit dem man so interaktive Geschichten schreibt, wo man dann verschiedene Verzweigungen hat, je nachdem, wofür man sich entscheidet. Das fand ich auch gut gemacht. Was mir weniger gefallen hat, war der Effekt, wenn die Zivilisationen ausgelöscht wurden. Also wie das ganz am Anfang, wo die Stadt verschwindet und diese Natur wiederkommt. Das war mir irgendwie zu nah dran an so anderen Standardeffekten, wie wenn gebeamt wird oder repliziert wird, dass das so ein bisschen flackert und sich dann ändert. Also es hätte meinetwegen zum Beispiel einfach von jetzt auf gleich sein können, ne? Also ohne so einen Übergang, oder irgendwie anders aussehen können. Ein bisschen langweilig. Wahrscheinlich hat das auch noch so ein Geräusch, ne? So.
Sowas. Ja, zu den Effekten noch. Das Make-up von Red Form fand ich erstaunlich gut. Er hatte so Hellboy-Knubbel, Hörner.
Wie so abgeschnittene Hörner.
Genau, richtig. Ja. Und mal endlich keine Nase, sondern komische Hörner. Mehr davon, bitte. Nicht immer nur Nasen, hallo.
Ja, oder wenn manche noch echte Hörner gehabt hätten und manche so abgeschnittene.
Richtig, ja. Red Form hatte abgeschliffene Hörner, weil er immer vor Frust gegen die Wand. Ja, vielleicht noch ein bisschen Designkram, der Torpedo immer noch gut, und auch weil er identisch aussieht wie in der Cast-Folge, hat man tatsächlich so diese Verknüpfung zu der anderen Folge, funktioniert gut. Immer das Sounddesign immer noch super, der macht ein komisches Brummen und Pulsieren und so weiter. Dann fand ich auch den violetten Himmel in dem Nebel ziemlich gut. Das ist so ähnlich wie, wir hatten einmal bei den 47ern, ne? Blauen Himmel in der Voyager, violetter Himmel. Auch bitte mehr davon.
Ich fand's auch cool, wie der Nebel reinkriecht in die Voyager. Auch mehr davon, bitte. Aber die Anknüpfung an die Kess-Folge war aber irgendwie mir dann nicht ganz klar. Also ich war mir nicht sicher, ob ich nicht mehr ganz nicht mich erinnern konnte, wie das jetzt damals aufgelöst wurde, aber ich dachte, die müssten doch jetzt mehr Informationen von damals noch haben, weil die Cass-Folge war ja nicht was, wo alles wieder vergessen wurde, oder? Oder doch? Das konnte ich irgendwie nicht mehr ganz rekonstruieren, ob die jetzt schon zum Beispiel diese Frequenz hätten haben müssen und damit irgendwie oder mehr Informationen über diesen, überhaupt über diese, dieses Jahr der Hölle damals von Cass erleben müssen. Aber vielleicht war das richtig, auch so, dass das da verloren gegangen ist.
Ich glaube, es ist verloren gegangen, weil das doch alles mehr, von quasi aus der Perspektive der Voyager mehr ein Traum von Cass gewesen ist. Weil das lag ja damals noch in der Zukunft. Also vielleicht hätte Cass einfach irgendwo aufschreiben sollen.
Ja, ja. Ja, jedenfalls auch hier haben wir natürlich so eine Folge, wo alles rückgängig gemacht wird. Yeah. Und die große Frage, also meine nach Größe sortierten Themen fangen an mit der Frage, was bringt uns dann so eine Folge? Ne? Das haben wir uns schon mehrmals gefragt. Also kann die uns trotzdem was über unsere Crew erzählen? Ist die Geschichte trotzdem interessant? Und hier haben wir, glaube ich, noch den Sonderfall. Wobei, also vielleicht ein bisschen ähnlich wie damals, als wir die zwei Voyagers hatten. Auch hier ist es irgendwie ziemlich schnell klar, das kann nicht wahr sein. Ne? Also das kann nicht so bleiben. Wahrscheinlich spätestens, als vielleicht Tuvok blind wird, denkt man sich schon, na, irgendwie, stimmt, das wäre schon zu krass für Voyager. Das würden die wahrscheinlich nicht machen. Und zusätzlich haben wir natürlich von Anfang an das Wissen, dass hier temporale Anomalien eine Rolle spielen. Also, dass wahrscheinlich irgendwas mit rückgängig machen hier noch kommen wird. Also es ist eigentlich, man guckt die ganze Doppelfolge schon in der Erwartung, dass wahrscheinlich am Ende es darum gehen wird, wie drehen wir jetzt die Uhr wieder zurück, dass das alles niemals passiert ist. Und Frage ist, nimmt das die Spannung total raus oder?
Also ich kann es nicht ganz begründen, glaube ich, erstmal, aber bei mir hat das die Spannung nicht rausgenommen dieses Mal. Ja. Vielleicht liegt es daran, dass die Folge ganz gut war und gut erzählt und vielleicht war das diese komische Ankopplung an den durch den Krennum-Torpedo, damit hat das irgendwie doch jetzt nicht null Bezug zur anderen Realität, sondern halt so ein bisschen, auch wenn es nur virtuell ist.
Ja, und ich glaube, die Folge gibt uns dann eben so einen Ausblick darauf, wie Star Trek Voyager hätte sein können, wenn es eben ein bisschen düsterer wäre oder so weniger upbeat, also weniger fröhlich, wie es sonst so ist. Und ich habe ja schon mehrmals angemerkt, dass ich mir nicht wünsche, dass es die ganze Zeit so düster und keine Ressourcen und so und Krieg überall und so wäre. Aber so ein paar von diesen Elementen fand ich hier schon sehr stark und hätte mir fast schon gewünscht, dass mal sowas auch mehr vorkommen würde.
Und durchgezogen wird.
Wirklich bleibende Schäden, nicht nur an der Voyager, sondern auch sowas wie Tuvoks Blindheit oder meinetwegen Janeways Narben. Ne? Also eine Narbe würde ja jetzt nicht die Story total umkrempeln, aber es wäre schon eine ganz coole Erinnerung an vergangene Folgen und daran, dass es schon eine sehr gefährliche Reise ist, auf der die Voyager sich hier befindet.
Ja, es wird dann so ein bisschen zu einer What-If-Folge, wo man sich mal leisten kann, düster zu sein und ein paar Leute sterben zu lassen und wie wäre das, ohne dass es halt eben jetzt diese ekligen Konsequenzen hat, wo man nicht jede Woche einfach ein Reset machen kann.
Stimmt, und dann muss man immer den neuen Autorinnen und Autoren so eine Liste geben mit Sachen, die schon passiert sind, voll aufwendig.
Ja, auch für die Continuity, die müssen wissen, wo jetzt die Narbe war letzte Woche, nicht, dass die von Woche zu Woche dann links und rechts springt. Oder Toms Augenklappe dann auf dem falschen Auge.
Stimmt. Aber apropos Leute sterben, also das stört mich schon ganz schön, wenn wieder mal so eine Meldung kommt. Also ganz am Anfang, als die ersten Leute verletzt wurden. Und Tuvok gibt so den Bericht, was alles beschädigt ist. Und er sagt, 2 crew members were killed.
Mhm.
Und dann geht es einfach sofort weiter mit neuen Befehlen und zack, zack, zack. Und das kann doch nicht sein, auf einem Schiff mit kaum mehr als 100 Personen, die seit Jahren zusammen unterwegs sind, dass man dann nicht fragt, oh Gott, wer ist gestorben von meinen wenigen Freunden, die ich auf der Welt habe? Also,
ja.
Puh, das kann ja nicht sein. Das hätte ja Belana sein können. Oder ich meine, also egal wer, das sind ja, die kennen sich doch alle so gut.
Ja.
Oder müssten sich eigentlich so gut kennen.
Ja.
Das fehlt mir schon sehr.
Ja. Ja, das ist halt so diese übertriebene Professionalität, ne, die von der Sternflotte immer behauptet wird.
Ja.
Aber das betrifft natürlich auch irgendwie die Enterprise auch, ne? Die arbeiten ja auch jahrelang zusammen.
Ja, genau, ja. Trotzdem hier irgendwie.
Ja, noch ein konzentrierter
noch
definitiv.
Mehr, weil ja klar ist, dass wir auch die nächsten, oder also es könnte sein, dass wir die nächsten 70 Jahre alle zusammen verbringen werden. Ne? Also da will man doch wissen, wer ist jetzt nicht mehr dabei.
So. Ja, stimmt schon.
Gut, aber im Eifer des Gefechts. Ja.
Keine Zeit. Ist Seven jetzt der neue Neelix? Nachdem wir aus dem Neelix-Raum raus sind und Seven, dadurch, dass sie Borg ist, weiß jetzt, was los ist?
Ha, interessante Frage. Das müsste ja Neelix nochmal ganz schön runterziehen, weil er kam sich ja schon so nutzlos vor, als er plötzlich nichts mehr wusste.
Apropos Neelix, ein Zeichen dafür auch, dass es wirklich schlecht um die Voyager steht, ist, als Neelix eine Uniform anhatte.
Oh, stimmt. Wir brauchen jeden Mann.
Aber es gab einen sehr schönen Moment, wo ganz am Anfang, wo sie den neuen Kurs legen und Seven sagt so, hey, damit wird eure Reise viel kürzer. Und Neelix sagt, nein, Seven, unsere Reise.
Unsere Reise, ja.
Ach ja, auch weiter, apropos Seven und sowas. Ich glaube, in der letzten Folge hatten wir mal wieder so einen Moment, wo Seven der neue Data ist. Jetzt ist der sozusagen der schwarze Peter weitergewandert zum Doktor, der im Anschluss an die Eröffnungsfeier des astrometrischen Labors so eine typische Comedy-Rede hält, die viel zu lang ist und nervig und alle verdrehen die Augen und die dann natürlich durch abgebrochen wird, weil irgendwas Wichtiges kommt.
Das stimmt, aber ich fand es trotzdem, da war ein ziemlich guter Witz drin in der Rede, als er sagt, wir sind ja doch alle zusammengewachsen inzwischen auf der Voyager. Menschen, Borg, Talaxianer, sogar Mr. Paris.
Richtig.
Ich musste lachen.
Ich fand aber auch wirklich gut, wie dieses Erlebnis den Doktor so emotional unter Stress setzt. Und dann wird er auch total gestresst tatsächlich, als die Krankenstation überbelegt ist. Mhm. Und er verliert die Geduld mit Tom und schimpft. Und
das ist interessant. Ne? Das ist wahrscheinlich halt der Preis, den man bezahlt, um sonst die positiven Effekte von seiner Menschlichkeit zu haben.
Erinnere mich nochmal, welche waren das?
Interessante Geschichten für uns.
Richtig. Es gab noch einen bescheuerten Moment, als ganz am Anfang, als wir die Saal treffen und die Cranium dagegen. Und es war so ein richtiger Moment von, hey, die Saal, die fahren so. Und die Cranium, die fahren so.
Als die direkt nacheinander diese Videoanrufe machen, ne?
Genau. Dieser Saaltyp, der hat einen schicken Sakko an, der hat eher ein bisschen dunklere Haut und lange Haare und ist halt so, ey, yo, wie geht's?
Und der war echt mega entspannt. Noch ein bescheuerter,
Der war auch ein bisschen wie ein Vertreter, ne? Also der war so scheißfreundlich. Selten in der Spezies getroffen, die irgendwie so nett sind.
Oh, ich kann mich erinnern an die sich dauernd entschuldigt haben, dass sie so viele Umstände machen, weil ihr Planet von den Asteroiden bedroht wird.
Ja, stimmt.
Ja. Noch ein bescheuerter Moment oder ein komischer Moment, als die quasi über den 8. Star Trek Film sprechen.
Ne? Oh ja, richtig.
Sehr merkwürdig.
Der muss da auch gerade um die Zeit rausgekommen sein, glaube ich.
Ja.
Ja, es ist dieser Moment des Quizspiels. Seven einen Vorteil hat, dadurch durch ihr Borgwissen, aber auch durch komisch temporales Wissen. Ne? Das ist eine ganz neue Art von Schummeln bei Trivia.
Das stimmt, weil die Borg damals anwesend waren.
Richtig. Also die Frage ist, wie hieß das erste Schiff von Zefram Cochrane? Ne? Und Seven weiß das, aber nicht, weil sie das Wissen gelesen oder assimiliert hat, sondern weil ja, die Borg, die waren
weil
halt da.
Weil sie Star Trek 8 geguckt hat.
Genau. Ja. Wie fandest
ich
hätte
es aber auch nicht gewusst, muss ich sagen.
Jetzt der zweitgrößte vielleicht, jetzt wenn ich das auch wieder sortieren darf. Wie fandest du denn diese Idee, also dieses Konzept, dass jemand ein Zeitschiff hat und dann Sachen löscht, um was wiederherzustellen?
Ich fand das ganz cool. Also ich finde, das ist so eine schöne, irgendwie ganz altmodische Geschichte. Also wie gesagt, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich bin in so einem, wie nennt man diese, wie heißt dieser berühmte Kapitän?
Nemo.
Na egal, gibt ja genug davon wie den Fluch der Karibik oder Monkey Island. Ich glaube, es gibt noch klassischere Geschichten. Aber
Le Chuck,
ja. Der fliegende Holländer, ist das nicht so jemand? Oder gibt es den nur in SpongeBob?
Mein Piratenwissen ist sehr beschränkt.
Aber ja, ich fand, das war so wie so eine Piratengeschichte, wo man wirklich so ein ja,
Piratengeisterschiff.
Das hatte so was Geisterhaftes. Mm. Und das hat mir gefallen. Und auch die, ja, eben diese Hoffnungslosigkeit und dass man dann eben auch so Sachen sagen kann, wie, ah, wir machen das schon seit Jahrhunderten und dann kann man eben erkunden, was das mit den Leuten an Bord macht. Und das fand ich ganz cool. Und trotzdem eben sci-fiig genug, weil man eben diese coole Maschine hat, mit der die Zeitstränge vergleicht. Und ich fand auch diese Kleinigkeiten schön ausgedacht oder ausgearbeitet, wie nach jeder Änderung hatten die halt so ein Standardvokabular an Sache. Mm. Ne? Also ich habe vergessen, wie die jetzt gelautet haben.
Spurenelemente, irgendwie sowas.
Genau, und Kontradiktionen oder irgendwie sowas. Ne? Und haben das dann nacheinander abgefragt. Und das kam ja schön echt vor irgendwie. Also es waren genug Details, dass ich das mich da gut reinfühlen konnte.
Ja, die machen das zum 800. Mal.
Die machen, genau, so hatte ich das Gefühl. Ja.
Das ist sehr gut beobachtet mit dem Piratenvergleich. Und dazu passt auch dieses, ich glaube, mein so abgeschlossener Science-Fiction-Lieblingsmoment hier war dieses Festmahl. Natürlich auch zu einem Piratenschiff passt, ne?
Ja.
Wo die komische Tentakel essen und exotische Früchte und sowas.
Ja.
Und dann gleichzeitig ist es halt so ein brutales Memento Mori, ein Memorial für vergangene Spezies. Jedes Teil ist das letzte. Und dann essen die wahrscheinlich auch noch Eier.
aus denen sie eigentlich die Zivilisation vielleicht hätten wieder aufbauen können.
Genau, oder vegan gesprochen, die Samen von Pflanzen, aus denen hätten neue wachsen können. Starker Moment. Und so halt in einem kleinen Ding verpackt, sehr effektiv. Ja. Und war die Locke, die passt schon irgendwie auch dazu, ne? Aber die war
passt total dazu.
Die war
auch
wesentlich simpler.
Die Taschenuhr von Chakotay passt total dazu. Das ist eigentlich wirklich so ein echt schönes Piraten-Setting.
Ja, und Red Foreman, muss man sagen, guter Pirat.
Ja, so diese traurige, tragische, aber auch brutale, also so skrupellos gewordene Captain mit dieser, ich mochte schon auch diese romantische Geschichte mit dieser Kolonie. Also am Anfang, als er das so erwähnt hat, fast flüsternd, ne? Was ist mit Kolonie? So und so. Ich habe gehofft, dass da sein Partner oder Partnerin auf ihn, also dass es darum geht,
natürlich, das war ja
aus romantischen Gründen das wiederherstellen möchte.
Das war schon ziemlich klar, würde ich sagen. Ja, ich fand das eigentlich erstmal so, meine Güte, ist das ein grobes Mittel, um die Zukunft wiederherzustellen.
Ja.
Ne? Also das ist quasi, der Film ist das Gegenteil von Butterfly-Effekt.
Ja.
Das ist eher so Elephant-Effekt, wenn ich darf. Aber es passt schon zu dieser, zu so einer piratenhaften Grobheit auf jeden Fall. Ne? Das ist absolut skrupellos.
Ja.
Auch weiter schauspielerisch, Janeway, wie immer, sehr gut. Ich mag auch, wie gut sie spielen kann, wenn sie total fertig ist und genervt.
Ja, das kann sie eigentlich am besten spielen.
Und dann wird sie ganz leise und ihre Stimme geht hoch und sagt, ja, ich weiß, Chakotay, wir sitzen in der Scheiße, aber ich will trotzdem meinen Kaffee trinken.
Auch Tuvok, wie er blind war, fand ich gut gemacht.
Weißt du, was am besten daran war, ist, dass es war ja irgendwie Sevens Schuld, ne? Die musste noch ganz schnell, ich muss noch ganz schnell die Frequenz dieses Torpedos messen. Und dann explodiert der sozusagen Tuvok in die Augen rein. Und sie führt ihn dann, sie fühlt sich wahrscheinlich verpflichtet, ihn herumzuführen. Und aber es gibt nicht so einen Moment, wo sie sagt, ey, Tuvok, oder wir haben das nicht gesehen, ne? Sondern es ist klar.
Ja, haben wir nicht gesehen, ja.
Sehr, sehr schön.
Ja, und vielleicht sogar fast eine kleine Parallele zu Cass, der auch versehentlich manchmal passiert ist, dass sie Tuvoks Gesicht geschmolzen hat und solche Dinge. Und die trotzdem dieses ganz starke Vertrauensverhältnis zu ihm hatte. Vielleicht füllt Seven eben auch diese Rolle hier ein bisschen, die Cass offen gelassen hat.
Wie fandest du denn, also wie wäre das, wenn jede Folge von Voyager plötzlich einen Tag eingeblendet hätte?
Ziemlich cool, oder? Von der ganzen Reise hätte ich gerne.
Eben, ich dachte mir, wie wäre das jetzt, wenn wir tatsächlich einen Fortschrittsbalken hätten? Also weißt du,
wie weit man gekommen ist.
Genau, astrometrisches Labor. Das Ding ist, wo die ersten Aufnahmen, also Voyager ist eine Doku und die Aufnahmen vom astrometrischen Labor fand ich gut. Es gibt tatsächlich ein Schaubild von der ganzen Galaxis. Und man sieht so eine Spur und hier ist die Voyager. Man sieht die ganzen Kringel, die sie gemacht haben, die Anomalien herum. Wie in unserem Logo vom Podcast übrigens auch.
Stimmt.
Und ich habe versucht, einen Screenshot zu machen, wo man tatsächlich sieht, hier sind wir jetzt bei einem Drittel oder sowas.
Ja, halt wie so ein Routenplaner. Ne?
Wie so ein Routenplaner.
Bitte wenden. Wenn möglich, wenden. Aber vielleicht ist das astrometrische Labor eben auch was, was sie dafür nutzen werden in den nächsten Folgen. Das wäre toll. Ich weiß nicht mehr, ob das gemacht wird, aber
ja, oder
ist
vielleicht nutzen,
ideal geeignet.
Vielleicht nutzen sie es einfach, um Filme anzuschauen und nicht so riskieren, ins Holodeck eingesaugt zu werden.
Ja, es ist eigentlich fast auch schon wie so ein Planetarium, ne, dass man für Lasershow und Filme nutzen kann. aber wir kriegen ja schon jedes Mal wahrscheinlich die Sternzeit gesagt. Ne? Ich kann das dann nur nicht mehr ausrechnen, wie lange die jetzt schon unterwegs sind und wie weit es noch ist.
Genau. Naja, ich glaube auch, ich glaube eigentlich ist die Idee ja, dass das, warte mal, das ist in jedem Star Trek so, oder? Das ist Echtzeit. Also das ist von Woche zu Woche.
Ich glaube ja, also eine Staffel ist schon ein Jahr.
Na, weil Next Generation geht ja auch von Sternzeit 40.000 bis 47.000. 1.000 sind eine Staffel, sind ein Jahr.
Ungefähr ist das so gedacht, ja.
Ja, nur, dass wir eben nicht wissen, wie weit wir jetzt das geschafft haben. Wie viele tausend Lichtjahre.
Ja, aber ich glaube 65.000 sind noch zu machen.
Oh, dann haben wir, ja okay, dann ja, passt ungefähr. Also 65 Jahre noch, ja, scheiße.
Ja, also vom Aufbau der Doppelfolge her fand ich ganz interessant, dass der erste Teil quasi ja, nur aus diesen kleinen Szenen zusammengesetzt ist, die einfach nur zeigen, wie alles immer schlimmer wird. Und man hat das auch richtig stark gemerkt, dann, als die zweite Folge anfängt und wir die Zusammenfassung kriegen, was bisher geschah, das war fast nichts. Also es war eigentlich nur kurz, was die Crenim vorhaben und dann eine kurze Szene, die zeigt, die Voyager ist jetzt beschädigt. Aber man merkt, okay, das ist halt dazu da, um auch eben für uns diese Zeitspanne anschaulich zu machen und dieses Jahr der Hölle eben, das würde nicht so rüberkommen, wenn es nur eine Folge wäre.
Yeah.
Also ich finde es schon ganz schlau gemacht, das auf zwei Folgen mindestens auszudehnen und dann auch ganz viele solche Füll-Szenen reinzutun, die einfach nur die Situation und das Feeling irgendwie rüberbringen.
Vielleicht war mein blöder Gag mit, dass das die Staffel Discovery ist, dieses Jahr Hölle, auch gar nicht so verkehrt, weil ich könnte mir vorstellen, dass eine andere Serie diese Doppelfolge halt auf eine Staffel gedehnt hätte. Na, jetzt nicht eine 26 Folgen, sondern so eine 13, 14 Folgen Staffel. Und dass wir sozusagen uns von Woche zu Woche weitergekrochen wären. Bis man das erstmal rausgefunden hat und dann kommt noch eine andere Folge dazwischen und irgendwie so.
Ja, genau. Aber ich bin schon froh, dass wir nicht so eine ganze Staffel hätten. Aber ja, wie gesagt, so hin und wieder so eine Folge, die vielleicht auch nicht rückgängig gemacht wird, das hätte schon was.
Definitiv, also auch wie in anderen Serien, das gemacht würde, so, hey, das wäre zu viel. 3 Jahre später geht nicht. Aber in einer Doppelfolge ein Jahr ablaufen lassen, das kann man schon mal machen.
Ja. Das stimmt, dass es dann auch so bleibt, ne? Dass man dann wirklich ein Jahr später weitermacht. Ja.
Das fand ich immer eigentlich super frustrierend bei Weeds und sowas, wo Zeit übersprungen wird.
Oder in Battlestar, auch um das nochmal zu vergleichen. Und dann auf einmal hat jemand einen Schnurrbart und jemand anders hat lange Haare plötzlich. Shocking. Und man hat es nicht mit bekommen.
Ich muss doch mit euch alt werden. Das geht nicht.
Okay. Gut. Nähern wir uns dem Fazit?
Ich glaube schon.
Also obwohl alles rückgängig gemacht wird, finde ich, bringt uns die Folge genug, um ihre Berechtigung zu haben. Einmal an Unterhaltung durch diese schöne, so angenehm gruselige Piratengeschichte. Und zum anderen, weil sie uns eben wieder zeigt, wie würden unsere Charaktere in Extremsituationen sich verhalten, die wir eben nicht in einer die wir ihnen nicht wirklich zumuten können in einer normalen Folge. Und wahrscheinlich vor allem im Hinblick auf Janeway, auf Tuvok, auf Seven lernen wir hier besonders viel. Ja, natürlich auch eben in solchen starken Momenten wie, das Schiff muss evakuiert werden. Das war schon schön gemacht, dass man dann noch dieses Gespräch zwischen Janeway und Tuvok bekommt. Das war natürlich was für mein Herz.
Ja, ich finde auch, diese Folge ist so gut, dass sie weiter existieren darf. Ich werde sie nicht löschen.
Nicht auslöschen. Ach, weißt du, wenn das heute so eine, wie heißt das? Welche Serie hatte diese interaktive Folge?
Du meinst die Netflix Choose Your Own Adventure Sache?
Kamba Snatch oder irgendwas.
Bender. Oh Mann, ich glaube, das ist die schlechteste Form von Podcast-Unterhaltung. Leute, die versuchen, sich an was zu erinnern.
Das schneiden wir natürlich raus. Also nochmal. Aber weißt du, wenn das in einer heutigen Netflix-Serie vorkäme, diese Folge.
Meinst du Bender Snatch?
Genau, wie Bender Snatch. dann, und stell dir vor, man könnte dann selber so rumprobieren, ne? Also so Entscheidungen treffen. Willst du diese Zivilisation jetzt auslöschen? Ja oder nein? Und dann muss man eben die richtige Kombination finden, wo es unserer Voyager gut geht, aber vielleicht löscht man dadurch 8000 Zivilisationen aus. Das wäre mal ein schönes Dilemma.
Oh, das ist viel zu anstrengend. Würde ich nicht machen.
Aber schön für Jane, also gut für Janeway, dass sie diesmal irgendwie nicht so eine Entscheidung treffen musste, wie retten wir die Voyager oder retten wir Harry. Alle anderen Zivilisationen in diesem Quadranten. Nochmal drumherum gekommen.
Yep. Ich schlage ein gut Minus vor, das Minus für die Konsequenzlosigkeit.
Ja, das finde ich eine sehr gute Begründung. Bin einverstanden. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.